Ein Tag nach dem Wahlkrimi im Baselbiet. Die Gleitpartei EVP hat es geschafft, mit ihrem Kandidat Tommy Jourdan die SVP aus der Regierung zu verdrängen. Die SVP, die aber im Landrat wieder die stärkste Partei ist. Was bedeutet das für die Politik im Kanton Basel-Landschaft? Darüber diskutieren die BAZ-Journalisten Katrin Hauser und der Thomas Thäler. Los mal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und als Basel-Städter halte ich mich für einmal vornehm zurück und übergebe die Gesprächsleitung Jan Amsler.
Vielen Dank. Katrin, du bist gestern den ganzen Tag durch bei der SVP gewesen. Was ist dir geblieben?
Also am meisten geblieben ist mir sicher der Moment, wo das Ergebnis aus Liestal eingetroffen ist, bekannt worden ist. Dort war ein Moment von der Fassungslosigkeit, dass die eigene Kandidatin Sandra Solberger auf dem letzten Platz landet mit 500 Stimmen Rückstand auf den Tommy Jourdan. Das hat man zuerst gar nicht recht können glauben. Also der Parteipräsident Dominik Straum hat auch zuerst gedacht, ob das echt ein Tippfehler ist. Das könne ich auch nicht sein. Und ich habe gemerkt, das war der Moment, wo die Stimmung in der Farnsburg, wo man sich getroffen hat in der Baselbieter SVP, wo die auch wirklich gekippt ist und wo man eigentlich schon gewusst hat, das wird nicht mehr wirklich etwas mit dieser Regierungsratswahl.
Wie hast du die Stimmung denn wahrgenommen? Wie ist man mit dem umgegangen, wo das bekannt worden ist oder wo sich das abzeichnet hat?
Ja, man hat dann, also muss sich vorstellen, oder die Politiker, die dort waren, die sind ja selber auch meistens noch Kandidaten gewesen. Dann hat man mal geschaut, wie sieht es in meiner Gemeinde aus und so, hat mal ein bisschen angefangen, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Und hat, teilweise habe ich das Gefühl, die Leute haben noch ein bisschen gehofft, aber haben eigentlich gewusst, jetzt, wenn die grossen Agro-Gemeinden kommen, ja, dann wird es nicht mehr besser. Und man hat es auch wirklich nicht verstanden. Man hat nicht verstanden, warum Sandra Solberg in ihrer Wohngemeinde so schlecht abschneidet. Und ich habe auch gemerkt, dass es den Leuten wahnsinnig leid getan hat. Es hat dann auch die ersten Telefone gegeben, wo ein Politiker am Telefon gesagt hat, oh je, das tut mir so leid für Sandra. Und ja, man hat nicht recht gewusst, wie man jetzt soll mit dem umgehen.
Und ein bisschen weg von Liestal, wenn man das gesamte Schlussresultat angeschaut hat, wie hat sich die SVP oder wie heisst sich die SVP-Vertreterinnen und Vertreter die Niederlage bei der Regierungswahl erklärt?
Ein Teil hat sicher die Basis von einer Mitte in der Schuld gesehen, beziehungsweise nicht unbedingt die Basis, sondern auch ein Teil von der Mitte, Exponentinnen und Exponenten, die auf dem Papier für Sandra Solberg waren, aber wo man das Gefühl hatte, ja, die haben sicher nicht jetzt sich gross für sie eingesetzt. Ein grosser Teil war auch die Medienkritik gewesen. Also, dass man es extrem unfair gefunden hat, dass Sandra Solberger derart mit einem, wie man sagt, Hardliner-Stempel sofort bedacht wurde, dass man den nicht recht weggekriegt hat, dass die Medien auf dem irgendwie umgeritten sind und umgekehrt sich Tommy Jourdan als Medienliebling etablieren konnte, was man auch überhaupt nicht verstanden hat, wie das hätte passieren können. Also man fühlt sich schon, das hat man auch gesehen bei der Aussage von Thomas Weber, wo irgendwie sagt, Medien sind da mehr am dem Schein als Sein aufgesessen. Man hat schon gesehen, man fühlt sich ungerecht behandelt.
Was natürlich komplett falsch ist. Also es ist nicht um Schein gegangen, sondern die Medien haben das erzählt, was Sache ist. Wir wissen ja, für was Sandra Solberger im Nationalrat eingetreten ist.
Genau, und das haben wir auch, also wir haben auch über das geredet, oder? Also sie hat ja extreme Positionen und das sieht man halt auch wenn man zum Beispiel gewisse Datenauswertungen anschaut, das sieht man in dem Stimmverhalten. Und dort ist dann einmal von der SVP-Kritik gekommen, dass man ja gewisse dezidierte Positionen, wie sie sagen, nicht die Chance hat, die wirklich zu erklären, sondern dass sehr schnell einfach immer gesagt wird, werde so, das kann man ja nicht denken, das kann man ja nicht sagen. Und dass man dann nicht in die Tiefe gehen können. Wobei man ja muss sagen, dass man nicht das Gefühl hat, dass Sandra Solberger in diesem Wahlkampf hat wollen, in die Tiefe gehen. Oder wie
habe ich das? Also ich habe mich ja verwundert, oder? In diesem Wahlkampf hat ja Sandra Solberger immer probiert, ja, sich als mehr mittig anzubeweisen, oder? Und symptomatisch war auch das Schild, das sie damals in dem Fragerunde bei der Handelskammer umgedreht hat, oder wo sie quasi die Meinung so schnell geändert hat. Sie ist einfach nicht authentisch übergekommen. Sie hätte ja auch können erklären, die Fragen, wo sie rechts aussen steht, also Ausländerpolitik oder Europapolitik, das spielt im Kanton keine entscheidende Rolle, oder? Sondern sie hat können beweisen, die Fragen, die im Kanton eine Rolle spielt, wo es eben nicht darauf ankommt, wie rechtslastig man zum Beispiel in der Ausländerfrage steht.
Thomas, du bist schon lange dabei in diesem Geschäft. Neben dem Auftritt von Sandra Solberger hast du noch andere Erklärungsansätze für das Resultat?
Ja, ich glaube schon, dass nicht eigentlich der Auftritt geschuldet war. Man kann nur spekulieren, was wäre gegangen, wenn sie wirklich anders auftreten wäre, wenn sie zum Beispiel mehr Podiumsgespräche mitgemacht hätte, wenn sie sich mehr auch im Diskurs hätte gewidmet und nicht nur quasi mit den beiden anderen bürgerlichen Kandidaten Stände besucht hat. Das kann man nicht sagen, wie das anders wäre rausgekommen. Aber ich glaube, es ist schon einfach ein Problem ihre Position. Wenn man ja schaut, die anderen Kantone, wo es SVP-Regierungsmitglieder hat, das sind nie Mitglieder, die pointiert auf dem Rechtskurs von der SVP oder von der Zürcher SVP noch mehr stehen. Das ist schon ein Versuch, der schwierig ist, oder? Mit jemandem, der ja im Radar bei den letzten Wahlen, glaube ich, irgendwie der zweite oder der dritte rechtslastigste Kandidat war, oder?
Wir können es natürlich auch umgekehrt anschauen. Wir haben jetzt immer probiert zu erklären, das Resultat mit einem Abschiffen von der Sandra Solberger. Kann man auch sagen, der Tommy Schur hat gewonnen, hat etwas, hat brilliert, hat überrascht.
Ja, auf jeden Fall. Also, man hat ja gemerkt, dass der unbedingt der Regierungsrat wird. Also es sind nicht nur die vielen Plakate, die er montiert hat. Er hat sich ja auch engagiert gezeigt, hat in den Diskussionen immer sofort die Leiderrolle übernommen. Man hat nicht immer müssen bremsen, damit nicht nur wer wird, oder, wenn man so Wahlgespräche geführt hat. Er war einfach enorm aktiv gewesen und auch aktiv auf den sozialen Kanal, in den sozialen Medien ist er immer vorgekommen, hat die Kaminfeuergespräche gemacht und organisiert. Also, man hat einfach gemerkt, dass der Regierungsrat werden
will. Wahrscheinlich morgen werden sich die gewählten Regierungsmitglieder besprechen und bestimmen, wer welche Direktion übernimmt. Wird die SP jetzt probieren, die Volkswirtschaft und Gesundheitsdirektion, wo ja frei wird nach dem Rücktritt von Thomas Weber, dass sie dort auch wechseln kann?
Also, was ich so gespürt habe, ich denke nicht. Also, ausgeschlossen ist es nicht, aber ich denke nicht. Ich glaube, dass die Regierungsrätin Schweizer jetzt in 4 Jahren auf der Sicherheitsdirektion gut angefangen hat und dass sie auch nicht schon wieder einen neuen Anfang sucht. Und letztlich ist es ja nicht die Partei, die bestimmen kann, sondern die Regierungsrätin im Kollegium muss das entscheiden.
In diesem Fall scheint ja die Verteilung schon mehr oder weniger gesetzt. Und Tommy Schur da wird die Gesundheitsdirektor. Wäre er oder wird er ein fähiger Gesundheitsdirektor?
Also vielleicht muss man sagen, es geht ja nicht um Gesundheit, es geht auch um Volkswirtschaft. Und von seiner beruflichen oder Studienherkunft ist er natürlich die wichtige Person. Natürlich, politisch kann man vielleicht anders argumentieren, weil es ist eine wichtige Direktion, wo es vielleicht der Neuling wahrscheinlich eine Zeit lang sich muss einschaffen muss. Aber ich würde ihm das zutrauen. Man kann nicht sagen, dass er ein guter Gesundheitsdirektor wird, aber die Chancen sind eindeutig da.
Das Problem dürfte sein, dass er im 90-köpfigen Landrat nur 4 EVP-Parlamentarierinnen und Parlamentarier hinter sich hat. Gleichzeitig ist die grösste Partei, die SVP, jetzt in der Opposition. Wo wird man das merken? wird Basel-Biet Politik unter dieser Konstellation leiden?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also es kommt ja sehr darauf an, wie sich die SVP verhält. Macht sie wirklich Oppositionspolitik, wie sie das schon gemacht hat zu früheren Zeiten, mit eigentlich weniger Erfolg. Oder? Sie hat damals auch Referenden gemacht, beispielsweise gegen die Schulreform oder so, und ist aber immer gescheitert. Man kann schon sich profilieren, man kann vielleicht auch Mandat gewinnen im Landrat, aber ob man wirklich sachpolitische Folgen damit einfahren kann, das würde ich sehr bezweifeln. Und darum ist es, glaube ich, ein bisschen unklar, was jetzt die SVP macht. Sie hat sich, glaube ich, auch ein bisschen zweideutig geäussert bis jetzt, oder?
Ich habe auch das Gefühl, dass eine SVP Basel-Land, die hat ja die Oppositionsrolle jetzt wirklich nicht gesucht, die hat ja nicht wollen. Und was sie vor allem auch nicht will, zumindest habe ich das Gefühl, Parteileitung nicht, ist die bürgerliche Zusammenarbeit mit FDP und Mitte jetzt so in Gefahr zu bringen, dass sie zum Beispiel auch gegen eine Mitte oder eine FDP schießt und sagt, da sind ja viel zu links oder so. Das wollen die, glaube ich, wirklich nicht. Weil man hat auch gesehen, es war bezeichnend, dass man zwar gespürt hat, dass es einen gewissen Groll gibt gegen die Mitte, wo ihre Wähler nicht auf die Sandra Solberger sie motivieren, sie zu wählen. Gleichzeitig hat aber Dominik Strauma als Parteipräsident, wenn er gefragt wird, hat die bürgerliche Zusammenarbeit versagt, dann sagt er nein, die hätte aus seiner Sicht gut funktioniert. Ob er jetzt das wirklich so sieht oder aus strategischen Gründen so sagt, sei mal dahingestellt. Aber dort, finde ich, merkt man auch, dass man sich eigentlich nicht unbedingt will von dieser Zusammenarbeit lösen.
Die Zusammenarbeit hat ja eine andere Seite. Die Freisinnigen, die jetzt darauf verzichtet haben, noch eine zweite Kandidatur zu bringen, zugunsten von der SVP, das ist eine Hose. Was bedeuten die Voraussetzungen für die künftige Zusammenarbeit zwischen den Bürgerlichen?
Ja, das ist sicher ein Problem. Also, auch wenn man daran denkt, dass die beiden bürgerlichen Regierungsratsmitglieder, also Frau Gschwind und der Herr Lauber, dass die nicht mehr so lange im Amt werden sind, schon lange im Amt sind, oder? Und man die irgendwann wird müssen ersetzen. Von dort her ist es ein bisschen schwierig, sich zu positionieren, weil natürlich die SVP sicher bei nächster Gelegenheit sagt, und jetzt, wenn eine Vakanz ist, jetzt wollen wir wieder in die Regierung, oder?
Und vielleicht ein bisschen spekuliert auf die eidgenössischen Wahlen im Herbst?
Ja, traditionell gibt es ja das Bündnis zwischen SVP und FDP. Die SVP hat ja, das ist neu in der nationalen Politik, gesagt, wir wollen jetzt die Bündnis mit den Freisinnigen. Ob das überall funktioniert, weiß ich nicht. Im Kanton Basel-Land hat es Tradition. Man muss allerdings beachten, das Bündnis hat eigentlich oder könnte vor allem der SVP nutzen.
Und wenn man denkt, dass die Bürgerlichen ja werden probieren wollen, den Ständeratssitz von der Maya Graf, von der Grünen, Maya Graf, streitig zu machen, wer hat da mehr Interesse daran, dort anzutreten?
Man könnte die Frage stellen, wer den Schwarz-Peter kriegt. Es wird chancenlos. Es wird ja sehr schwierig sein, oder, gegen Frau Graf zu gewinnen. Ja. Aber vielleicht jemand, ein bisschen Jüngeres könnte sich profilieren mit einer Kandidatur.
Profitieren im Hinblick auf was für einen Schritt denn?
Ja, also es wird ja noch mehr Gelegenheiten geben, für einen Ständerat zu kandidieren. Also das ist ja nicht eigentlich klassischerweise ein Mandat, das den Grünen gehört. Das ist ja Maya Graf-Sitz einfach.
Gut, gehen wir wieder zurück in Kantonspolitik. Landrat, die politische Mitte ist im Baselbiet stärker geworden. Die Grünen-Liberalen haben den Sitz von 3 auf 6 können verdoppeln. Und die Mitte-Partei hat auch 2 Sitze gewonnen. Die Fraktion hat jetzt 10, respektive die Partei hat jetzt 10 Sitze. Was bedeutet das für Kantonspolitik in der nächsten Legislatur?
Ja, offen ist, was sich für Fraktionen bilden. Also die GLP hat ja angekündigt, sie wollen eine eigene Fraktion bilden. Das war ja ihr Wahlziel. Wir sind auch gespannt, ob die Fraktion Grüne EVP weitergeführt wird. wäre natürlich noch interessant, oder? Hätte ja plötzlich zwei Regierungsmitglieder, oder? Wenn die würden zusammen weiterhin eine Fraktion bilden. Also das ist jetzt einfach noch offen. Das muss man ja bis im Juni entscheiden und nicht schon heute.
Von der SP gibt es ja immer wieder Kritik, jetzt auch vor den Wahlen an den Grünen, weil die einen Regierungsrat stellen und trotzdem nicht die Klimaziele durchkommen, wo man sich wünschen von linker Seite, oder? Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass Grüne EVP eine Fraktion bilden und zwei Regierungsräte stellen, denkst du, da wird die SP dann noch dezidierter sagen, ja, hey, jetzt haben wir ja eigentlich, haben wir doch eigentlich drei Leute in dieser Regierung, die bei diesem Klima vorwärts machen
sollten? Ja, das glaube ich nicht, dass das passiert, weil die Grünen sind sehr pragmatisch im Baselbiet, pragmatisch was zum Beispiel in Bundesbern. Und die verfolgen so ein bisschen auch in der Klimapolitik den Kurs, man muss das durchsetzen, was durchsetzbar ist. Also nicht irgendwelche Forderungen stellen, die sich auf dem Papier gut anhören, aber eigentlich
kein Beitrag. Gratis U-Abo lässt sich aber schon noch gut an.
Ja, das ist noch eine andere Frage, oder? Also offen, ob gratis U-Abo letztlich eine Wirkung würde entfalten. Also die Grünen führen eine sehr pragmatische Politik beim Klima und es wird weiterhin Differenzen geben.
Vielleicht noch zum Abschluss, die neuen Kräfteverhältnisse in Regierung und Landrat, abgesehen vom Klima, was ist da? Wo könnte sich da vielleicht der Kurs ein bisschen wechseln von diesem Kanton?
Also es gibt einfach ein paar Fragen, die sich auch in eine Kluft zwischen SVP und den anderen Bürgerlichen auftut. Zum Beispiel bei der Individualbesteuerung, bei allen Fragen, die so ein bisschen mit Gleichstellung zu tun haben, weil ja die SVP sehr familienbetont und klar sagt, man muss nicht die Familie dazu zwingen, als beide arbeiten. Also das ist so ein Feld, das jetzt ansteht, wo es könnte Konflikte geben könnte. Auch in der Kita-Diskussion. Da ist ja bekannt, dass die FDP zu einem früheren Zeitpunkt mal versucht hat, mit einer Initiative die Kita-Gutscheine durchzubringen, was dann nicht gegangen ist. Also es hat ein paar Felder, wo sich auch Differenzen unter den Bürgerlichen auftun werden. Klar ist, in der Finanzpolitik werden sie sich einig sein, und zwar bis weit in die Mitte hinein.
Gut, soviel zu den Wahlen im Baselbiet für den Moment. Danke Thomas Teller, danke Kathrin Hauser.
Das war «Los einmal», der Podcast von der «Basler Zeitung». Immer jeden zweiten Freitag und, wenn es die Aktualität erfordert, auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, dass ihr dabei war. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Los einmal» via E-Mail an podcast@batz.ch. Wir freuen uns auf übernächsten Freitag. Bis dann allerseits eine gute Zeit und viel Freude.